Lieber Herr, du weißt, woher der Wind weht, auch in unserem Leben, auch in unserem Herz, in unserer Seele. Und wir wollen doch dich bitten, dass wir jetzt ruhig werden dürfen, dass uns Trost und Kraft zuteil werden darf aus deinem Wort. Amen.
Ich freue mich, dass Sie diese Tage benutzen, denn das ist ja das Wunderbare, dass die Berichte auch aus der weiten Missionsarbeit ungeheuer Trost geben. Geborgenheit und Frieden. Ja, in den schlimmen Zeiten reden wir nicht über die schlimmen Zeiten. Das ist nicht unser Thema. Denn das ist von Anfang der Welt so. Nach dem Fall der Welt war die Welt voller Bosheit und Frevel. Und des Menschenherz böse von Jugend an. Aber Gott macht eine Heilsgeschichte. Und das ist ja herrlich. Auch dieses Lied, Hedwig von Redern, Zentralgefängnis in Riga, die Geisel. 1919 hat die Marion von Cloth das Lied noch gesungen, bevor sie erschossen wurde. All die Geiseln damals in Riga, bevor sie befreit werden konnten. Es ist herrlich, dass die Geschichte Gottes in einer unheimlichen Welt weitergeht. Und ich denke jetzt nicht bloß an die Politik, ich denke auch an die Krankheiten, die wüten. Es gibt ja viel schlimmere Krankheiten als Corona. Und die Krankenhauskeime sind schlimmer. Krebs ist schlimmer. Parkinson ist furchtbar. Und Demenz ist furchtbar, was alles ist. Und dann die ganzen menschlichen Spannungen, aus denen sie kommen und in denen sie leben, der Verleumdung, der bösen Rede und der spannenden Auseinandersetzungen zwischen den Generationen, den zerbrochenen Familien. Ich lese heute Morgen das Wort aus Jesaja 54, von Vers 7 ab. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Kennen Sie das? Sie näher der Friede Gottes gewichen ist und Sie in der Anfechtung und der Einsamkeit da sind. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber, immer so schön in der Bibel dieses Aber, mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Es wissen viele gar nicht mehr, dass es einen Zorn Gottes gibt. Römer 1 spricht davon. Der über dieser Welt liegt, der Zorn Gottes in seinem Gericht, dass er die Menschen dahingegeben hat in die dunklen Mächte, in die Finsternis. Damals in den großen Studentenunruhen 68 haben wir in der Glaubenskonferenz der Ludwig-Hofacker Vereinigung damals auf dem Killesberg alles vorbereitet. Und Klaus Vollmer hat damals das Thema vorgeschlagen, bedroht von Gottes Zorn. Und das konnten damals die Hallen, die den Menschen nicht mehr fassen, so groß war der Andrang. Das ist nicht ein Thema, das abseits, wir spüren das. Schlimmer als alle Gefahren der Atomstrahlung und der Umweltvergiftung ist der Zorn Gottes, unter dem diese Welt steht. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das ist ja heute die große Frage, wo die Sicherheiten liegen. Wir hatten ja unsere Sicherheiten in der Zeit des Wohlstands in unserer Welt auch so gemacht, Gesundheitsvorsorge, was zurücklegen fürs Alter und man plant ja, wie das alles weitergehen soll. Und dann ist das immer wieder erschreckend, dass es keine Sicherheiten gibt. Ich frage mich ja oft, wie leben eigentlich Menschen, wie heißt das jetzt, in Idea steht das, über die Hälfte der Menschheit sagt, nach dem Tod geht's nimmer weiter. Wie leben die Menschen eigentlich, wenn sie gar nicht wissen, was auf sie zukommt? Was ist das erst, wenn Sie haben, das Wort Gottes haben? Ich habe eine Sicherheit in meinem Leben, die Hand Gottes, in die ich fallen kann. Und jetzt ist für uns immer deshalb so schön die Missionsberichte. Das hat Sie ja alle auch von Jugend an oft gefesselt. Die Berichte aus der weiten Weltmission, was Menschen gewagt haben. Aber da war immer eine Gefahr, dass wir Menschen verherrlichen. Und das stimmt ja gar nicht. Es waren ja Leute oft noch viel ängstlicher als Sie. Und noch viel, ja, zweifelnder. Und doch haben sie es einmal gewagt, Gott zu vertrauen und ihm zu gehorchen und dann einen Weg zu gehen. Natürlich, in eine unsichere Welt. Noch nie ist ein Missionar willkommen geheißen worden. Wissen Sie das? Nie. Die Einheimischen haben immer übernommen und gesagt, du bist fremd hier, hau ab. Und dann haben sie das Messer gezeigt. Wir werden dich töten. Und das in einem Gebiet, wo schon vorher die ersten Missionare umgebracht wurden. So war es bei Ludwig Nommensen in Summa, die Kopfjäger, die die Köpfe der Erschlagenen in ihrem Gürtel trugen, in der Sonne gedörrt. Was war denn das, dass da einer aushält und durchhält? Allein das Vertrauen in das Wort Gottes. Und das ist für uns so wichtig, weil es ja bei Ihnen gar nicht anders geht. In Ihrer Situation, dass Sie vertrauen, sagen, ich glaube Gott, wer denn sonst? Es waren immer Einzelne in der Reichsgottesgeschichte, die das Glauben gewagt haben, mit dem Glauben ernst gemacht haben. Übrigens auch in der Geschichte der Gemeinschaften und Gruppen und wo sie herkommen. Da brach die Erweckung aus, wo Einzelne da waren und das Wort Gottes nahmen. Wie sagt man da heute so blöd? Kann man das Wort Gottes wörtlich nehmen? Wie sollen sie es sonst nehmen? Geistig oder wie? Wörtlich, da können Sie was sagen. Wort können Sie wörtlich nur nehmen. Aufs Wort hin. Auf dein Wort will ich das Netz auswerfen, hat schon der Petrus gesagt. Herr, ich wage es auf dein Wort hin. Ich kann nachher nur von einem großen Missionar erzählen. Ich habe ja dem Buch Jenseits der endlosen Meere 35 Kapitel über wichtige Abschnitte von solchen Glaubenshelden gemacht. Nein, ich will Ihnen deshalb nur noch heute Morgen in der Bibelarbeit an den Hudson Taylor erinnern. Ihn hat das immer bewegt, dass man in die Welt hinausgehen muss. Es ist ja erschütternd, dass die Kirchenorganisationen die Mission nie richtig erkannt haben. Nicht bloß die Landeskirchen, sondern auch etwa die Baptisten nicht. Die haben nie Mission erkannt, es waren immer Einzelne. William Carey war es damals bei den Baptisten, der ist dann auf eigene Faust hinausgezogen. Die sagen, du bist ein unverbesserlicher Enthusiast, sagte die Kirchensynode der Baptisten. Das ist eine ganz große, es sind immer nur Einzelne. Und deshalb ist es auch schön, dass es Missionsorganisationen gibt. Das kann man nicht delegieren. Die Kirchen haben immer Bedenken, ob man das so machen kann und ob das wirklich so gut. Die Freunde, die Gott vertrauen, und das ist so schön immer wieder, wenn man sie mit den Freunden der Mission trifft, in den freien Missionsgesellschaften, da sind nicht die dabei, die immer bremsen und sagen, hat Vorsicht und kann man nicht und so, Team Vorsicht. Nein, das hat keinen Wert, sondern die Leute, die Gott aufs Wort glauben. Wissen Sie, wie Hudson Taylor ausgereist ist nach China? China, ein völlig verschlossenes Land. Morrison durfte schon, der Vorgänger, das Botschaftsgelände nicht verlassen in China. Durfte überhaupt keinen Kontakt haben mit den Leuten. So waren die Schwierigkeiten, die die Welt aufbaut gegen das Weitersagen der herrlichen Evangeliumsbotschaft von Jesus. Und Hudson Taylor ist ja dann ausgereist. Es war nur seine Mutter, die ihn aufs Schiff begleitet. Niemand! Und dann auf der Themse, dieses Schiff, ist die Mutter niedergekniet und hat den Sohn losgelassen. Und dann hat er später erzählt, als das Schiff ablegte, ein Schrei, ein Mutterschrei, den Sohn hergeben. Er sagte, so hat Gott seinen Sohn in diese gottlose Welt hineingegeben, zur Rettung. Und das ist so wunderbar, wie kann man das überhaupt wagen? Ja, das kann man gar nicht wagen, das ist das Wunder, dass man auf Gottes Treue und feste Zusage allein das machen kann. Und es ist ganz wunderbar, wenn Menschen erkennen, ich kann mein Leben selber auch nicht verantworten. Ich weiß noch, wie das auch Vertreter von kirchlichen Hilfswerken uns gesagt haben bei christlichen Fachkräften. Wir haben nach kurzer Zeit, war in der Öffentlichkeit immer ein Aufruhr, warum wir das gründen. Da haben sie gesagt, wir würden das nie wagen, an solche Plätze Leute hinzuschicken, wo sie sie hinschicken. Wie können Sie das überhaupt verantworten? Ich kann doch nichts verantworten. Aber die Leute wissen das und sie wagen es, weil sie von Gott berufen sind. Und das ist das Wunderbare, dass sie dann gar kein Wagnis mehr eingehen, sondern das ist Gottes Sache. Und wie er es macht. Und das ist so herrlich, dass wir in dieser trostlosen, finsteren Welt unsere Wege gehen, weil unser Herr, der lebendige Gott, mit uns geht und mit uns spricht durch sein Wort. Und dass sein Wort wahr ist, gewiss, sein Wort ist wahr und trügert nicht und hält gewiss, was es verspricht. Fangen Sie keinen Tag an in dieser Welt, keinen Morgen ohne Stille über dem Wort Gottes. Ich fürchte, dass bei unseren jungen Christen das oft abhanden gekommen ist, die tägliche Bibel lesen, die Morgenwache. Das muss man doch wissen, bevor die vielen großen Nöte bei uns hereinbrechen, dass er mich führt. Und dann, wie wir es dann in der Weihnachtszeit jetzt sehen, das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Es leuchtet wohl mitten in der Nacht und uns das Licht des Kinder macht. Wir sind Lichteskinder in einer unheimlich dunklen Welt und da kann uns gar nichts mehr erschrecken. Es gibt keinen anderen Trost als der lebendige, auferstandene Jesus Christus. Keine andere Stärke, die uns erfüllt, keine andere Zuversicht im Leben und im Sterben. Das ist das, was wir brauchen. Und Sie haben das entdeckt in großen Krisen. Darum ist das mein erster Punkt, lass fallen, was fallen muss. Also die Krisen, was sind denn die Krisen unseres Lebens? Wenn wir in schwierige Situationen hineingeführt werden, es kann Krankheit sein, es gibt ja keinen Mensch, der nicht krank ist, mehr oder weniger von dieser oder jener Krankheit. Das sind die Babys, die machen die Kinderkrankheiten durch und sie reifen in den Krankheiten, kriegen sie Widerstandskraft. Das ist wichtig, man muss viel fallen lassen im Leben, man muss Verleumdung ertragen. Wenn Sie zurückdenken, wahrscheinlich haben Sie schon in der Schule den Spott der Kameraden ertragen, wo die ganze Klasse kicherte und sie standen da und schämten sich. Warum denn? Was man ertragen muss als Mensch in dieser Welt, Verfolgung, Krieg und Kriegsgeschrei. Immer wenn ich erzähle, ich bin noch einer, der aus der Vorkriegszeit stammt und dann den Krieg doch schon bewusst erlebt hat, die Luftangriffe, ich weiß noch, in einem indischen Slum in Bombay, wo ich erzählte, die Luftminen. Und da habe ich die Herzen der Menschen erreicht, die nicht wussten, wie sie durch diesen Tag durchkommen. Wo die Mutter uns Kinder in ihren Schoß drückte und betete, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wandere durchs finstere Tal. So einfach mit den Erfahrungen, dass wir viel fallen lassen müssen von Sicherheiten, Teuerung, ach ja, Währungsreform haben wir erlebt und die Sprüche erlebt, der Euro ist so fest wie die D-Mark. Die Einsamkeit, das Alter mit seinen großen Beschwerden. Es gibt Stunden des Verzagtseins, der Anfechtung und der Angst. Das ist sehr schwer, wenn man dahin durchgehen muss. Das Schlimme ist ja, dass das Selbstvertrauen zerbricht. Wir haben ja im Augenblick eine große Welle des Coachings. Einer der großen Begründer des Coachings hat gesagt, Meyer hieß der, das können Sie im Internet nachschlagen, Wikipedia, der hat gesagt, eigentlich weiß das jeder selber, aber es muss einem einer zusprechen, du bist der Beste. Du musst bloß an dich selber glauben. Ganz furchtbar, ganz furchtbar. Wir Christen wissen sehr viel vom Elend unseres menschlichen Herzens. Und deshalb ist es so wichtig, dass Sie biblische, echte biblische Seelsorge haben, wo sie wissen, der Herr, der zeigt uns, wer wir sind. Vom Satan verführte Leute mit einem bösen Herzen. Und das Selbstvertrauen, das zerbricht erst recht in den Anforderungen, den Erschütterungen des Lebens. Sie kennen das, wie man dann in solchen Stunden verzagt ist und allein. Und jetzt, was sagen Sie dann beim Krankenbesuch? Ein Wort Gottes. Dass man da gern über die Ärzte spricht und sagt, ich habe auch schon so mal was mitgemacht und ich kenne auch noch einen Arzt und ich habe noch einen Ratschlag. Das ist ja alles dummes Zeug. Es hilft auch nicht, sondern alle sagen, aber der Herr spricht. Und wenn sie dann nur ein Wort sagen, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, das sagt der lebendige Herr Jesus. Dann sagen sie auch immer Jesus, nicht bloß Gott. Denn bei Gott denken manche Leute an Allah und an Buddha oder an irgendeinen Feldwald und Wiesen. Gott sagen sie Jesus. Gott hat sie enthüllt in Jesus. Da weiß jeder, auch der gottferne Mensch, dass der, der am Kreuz starb, der auferstanden ist, der lebt. So viel hat jeder noch mitgekriegt. Das sagt dir Jesus. Und das ist das Einzige, was dich hält in den Stunden des Verzagtseins. Es ist ja so wunderbar, der Dienst, den man machen darf als Pfarrer, dass noch die Krankenhäuser bis zu Corona einem erlaubt haben, auch auf die Intensivstationen zu gehen. Natürlich mit dem nötigen Schutz, das hat ja niemand in Frage gestellt. Auch besonders bei der Zelltransplantation, wo die ganz große Vorsicht sein muss. Aber wenn Sie dann nur dein Gottes Wort sagen, der Herr ist da, Jesus, dein Heiland, der dich kennt, da sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade nicht. Denn das wissen wir ja nicht, ob einer gesund wird. Das ist übrigens eine Irrlehre, die nirgendwo in der Bibel steht, dass man gesund werden muss. Der Herr ist ganz besonders mit denen, die schwer geführt werden. Er ist bei den zerbrochenen Herzen und bei den zerschlagenen Gemütern. Und er beugt sich ganz besonders nah zu denen herunter. Und darum ist das so wichtig, dass wir das erkennen, dass es in unserem Leben dahin, wo der Stolz weicht und die Ehre. Überhaupt das mit der Ehre ist ja so eine löchrige Sache. Jesus hat gesagt, warum sucht ihr überhaupt Ehre von den Menschen? Man sagt ja bei uns Ehrenkäserei, das ist richtig. Blöde Sache, wir sollten das nicht haben. Wir sollten immer wissen, wir sind alles eine Schar von sündigen, verlorenen Menschen, die nur durch das Blut von Jesus gerettet sind. Durch seinen stellvertretenden Sühnentod hat er uns errettet. Da muss viel zerbrechen bei uns. Und das ist auch wichtig. Wir können das nicht bei anderen Menschen tun, aber das machen die Verhältnisse, dass Menschen zerbrechen. Und sie werden ganz vielen Menschen begegnen, die zerbrochen sind. Und sie dürfen denen das herrlich zusprechen. Diese Gnade Gottes gilt dir, die Jesus verkündet hat und die er dir schenkt, die willst du haben. Und das ist ganz wunderbar, dass wir diesen Trost nicht mehr brauchen von uns selber. Und wir können uns nicht selber an. Selbstvertrauen ist Unsinn. Selbstvertrauen ist Unsinn. Vertrauen in den lebendigen Gott, im Glauben. Ich wage es, ich gehöre ihm. Und das ist so schön. Ich habe dich gerufen. Der Ruf Gottes, dass er dich, mich gerufen hat, das ist doch so herrlich. Mit einem heiligen Ruf, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch meine Gerechtigkeit. Nicht deine Gerechtigkeit, die habe ich ja gar nicht, meine Gerechtigkeit, die er mir schenkt, er macht mich unverdient gerecht, ich kriege das von ihm. Und das ist seine unverdiente Barmherzigkeit, das ist das, was dein Leben dass dein Leben trägt. Lass fallen, was fallen muss. Berge weichen und Hügel hinfallen. Reg dich doch nicht auf, was in unserer Welt alles noch kaputt geht. Reg dich doch nicht auf. Denk dran, was alles schon da war, bei den Hugenotten und dann im Mittelalter, in den schrecklichen Kriegen, die gewesen sind, in den großen Verfolgungen der Christenheit. Ja, schon unter den ersten Christen, wie das war, dass kein einziger der Apostel eines natürlichen Todes starb, außer Johannes wahrscheinlich. Wie ist denn das? Unglaublich. In einer Welt eine solche Gottesfeindschaft herrscht und ich darf meinen Weg fröhlich gehen, geborgen unter der Barmherzigkeit. Lass fallen, was fallen muss, reg dich nicht auf. Darf ich Ihnen noch einen Tipp geben? Bevor Sie ins Bett gehen, gucken Sie nicht mehr die Tagesschau an. Wie können Sie denn das alles verkraften? Was müssen Sie für ein Rossgemüt haben, wenn Sie das ertragen wollen? Die ganzen schrecklichen Bilder und dann die ganzen Behauptungen und was da gesagt wird. Das ist unsere Welt, in der wir, das wissen wir doch, aber ich brauche das Wort Gottes. Ich brauche den Zuspruch Gottes, die Gnadenzusage. Das ist auch für unsere Gottesdienste wichtig. Wir brauchen doch keine religiösen Referate. Ich bin meiner Frau so dankbar, dass sie immer sagt, Zuspruch, sprich's doch ihnen zu. Karl Hartenstein, der große Offenbarungsausleger, Missionsmann Karl Hartenstein, damals der Basler Mission, der hat immer gesagt, mitten in der Predigt, und jetzt darf ich euch im Namen Jesu alle Sünden vergeben, die ihr bekennt und bereut vor dem heiligen Gott. Und ihr dürft frei heimgehen, weil sein Blut für euch spricht. Zuspruch, wir brauchen den Zuspruch, das gilt mir. Alles, Alles spricht, das ist mein nächster Punkt, alles spricht nur ausgerechnet Gottes Gnade nicht. Gnade kommt uns ja immer so ein bisschen altmodisch vor. Wir haben das ja auch schon gedacht mit den frommen Vokabeln. Das, was auch oft unsere junge Generation heute sagt, kann man das nicht anders sagen. Nein, Gnade muss man erleben. Gnade muss man erleben. Wer das erlebt hat, war ein junger Kerl, hatte gerade die Führerscheinprüfung gemacht und dann musste für die Schule was gefahren werden. Und ich stolz, ich leihe den VW von meinen Eltern aus. Und dann natürlich die ganze Klasse hat zum Fenster rausgeguckt, wie ich den Wagen umdrehte und ich prompt gegen den Pfosten gefahren. Und wie das furchtbar war für mich, also ich wusste damals, es war in den 50er Jahren, ich hatte auch kein Geld, das zu bezahlen. Ich musste den Eltern hingehen und sagen, ich will das wieder gut machen. Und dann sagt der Vater, ist erledigt, ich mach das. Ich weiß nicht, wie das für mich überwältigend war. Für ein Kind, ein Schüler, kriegt das alles geschenkt. Und das kann man nur verstehen beim lebendigen Gott, wenn uns die ganze Not unseres versäumten Lebens und des Unrechts drückt. Und dann kriege ich Vergebung. Ich habe das immer erlebt bei den Abendmahlsgottesdiensten. Es ist ja nur leider, wenn das nur in der großen Gruppe ist, bevor man das Abendmahl nimmt. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, das kann man auch weglassen. Ich fand es schön, weil es wenigstens noch dort in den Landeskirchen noch vorkommt, dass überhaupt Sündenbekenntnis da ist, ob im Psalm 51 oder welches Bekenntnis wir auch benutzen. Wie viele Leute Tränen in den Augen haben, die das empfinden in der großen Schuld ihres Lebens. Und nun darf ich euch die Vergebung aller eurer Sünden zusprechen. Gratis, einfach, ohne dass du was dazu tun kannst. Die Gnade Gottes, der dich liebt. Wir hängen ja immer an den materiellen Dingen, wo wir sagen, das sind Sicherheiten und Geld und äußere Versorgung. Gnade ist das nicht bloß ein Spruch, nein. Über einem wirklich versäumten Leben, und dann geht's ganz massiv in ganz konkrete Versündigungen hinein. Ganz schwere Not unseres Lebens, im Lichte Gottes betrachtet. Und je tiefer du gefallen bist, umso mehr hat dich der Heiland lieb und sucht dich mit seiner großen Güte. Und das ist so wunderbar auch, wenn es ans Sterben geht. Ach, was wird uns da bewusst, was wir versäumt haben, was wir geredet haben. Das Schlimmste ja mit unserer Zunge, was wir hinten herum gesprochen haben. Wo kann ich mich denn dran halten an diese Gnade, die mich durchträgt im Angesicht des Todes? Er hat sich darauf festgelegt, Gott hat sich darauf festgelegt, nur die Gnade ist das Einzige, die trägt. Und wenn einem das auf einmal aufgeht, ich darf geborgen sein und wissen, er ist da, er hält mich. Und dann denken wir oft, aber das kann doch nicht wahr sein, in meinem Leben gibt es doch so viel Versäumnis und so viel Schuld, so viel Untreue, so viel Glaubenszweifel, so viel Hemmnisse, gerade deshalb. Und dann kommt das Bild des Vaters, des verlorenen Sohnes. Es gibt sogar den Lumpensohn, der alles verschleudert hat, sein Gut mit Huren durchgebracht hat. Und dann kommt der Vater und nimmt ihn in die Arme. Aber es muss einmal ausgesprochen sein, Vater, ich habe gesündigt. Gnade kann man anders nicht erleben. Und darum kommt man zum Glauben immer nur über die Erkenntnis der Sünde. Das ist in unseren Tagen so schlimm, dass in den Kirchen nicht mehr über Sünde geredet wird, auch in den Gemeinschaften. Man redet so viel über das, was wir machen sollen, wie wir Gott hochhalten sollten. Und es wird viel geredet, wie wir die Welt transformieren sollten und wie wir die Welt verändern sollten. Ich kann doch nicht mal mein eigenes Herz verändern. Ich kann mal nicht mal die sündigen Gewohnheiten meines Lebens brechen. Und es ist so wunderbar, dass der Sohn bloß sagt, Vater, ich habe gesündigt. Das ist der Schlüssel zur Gnade. Ohne Sündenerkenntnis kann man nicht zum Glauben kommen. Ist ja so schön, wenn man das einmal verfolgt. Ich bedauere auch, dass wir so wenig Lebensbilder aus den vergangenen Jahrhunderten auch kennen und auch weitererzählen, auch in den Predigten. In der großen liberalen Zeit des Rationalismus, wo die Leute glaubten, mit ihrem Verstand alles erforschen zu können, wo die Kirchen leer waren, wo man an Weihnachten drüber gepredigt hat, ob was bessere Stallhaltung der Tiere oder ob man sie auf der Weide lassen sollte. Das war das Hauptding, Nützlichkeit der Bibel. Da war es der Professor Tollock in Halle, der bis heute lesenswert ist. Ein Juweliersohn, ganz wunderbar, der die Gabe hatte, über die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Wenn du musst mal in den Sumpf deines Herzens blicken, dann kannst du die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis machen. Und Glauben entsteht nicht auf irgendwelche Glaubenskurse, Alpha, Beta, Gamma, sondern das entsteht über der Erkenntnis meines Verlorenseins. Und wo das nicht, ich kann es keinem Menschen andemonstrieren, aber sie können es von sich erzählen. Es ist ja interessant, dass man in unseren Gesangbüchern aus dem Lied Ach, mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte, einen Vers entfernt hat, den der Christian Gregor natürlich gedichtet hat. Ich bin in Wahrheit eins der schlechtesten Wesen. Doch das wissen die Leute, die ihre Sünde erkannt haben. Ihre Verlorenheit, wo nur der kann die Herrlichkeit der Gnade erfahren. O Gnade Gottes, wunderbar, John Juden, natürlich er, der versoffene Sklavenhändler auf seinem Schiff. Und dann im Untergang, im letzten Untergang des Schiffs noch irgendwo an der Planke sich fest und schreit zu Gott und Gott hört. Gibt's das denn? Ja. Aber das ganze Leben hat er es nie vergessen und hat sich das ganze Leben nur eingesetzt, dieses maßlose Unrecht der Sklaverei zu beenden. Wer das erlebt hat, die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, das ist ganz wunderbar, die nimmt uns in Zucht, dass wir sollten meiden, das gottlose Leben. Nichts wirkt so stark wie die erlebte Gnade im eigenen Leben. Er hat sich darauf festgelegt, der lebendige Gott in deinem Leben so wunderbar zu helfen und zu heilen und lässt sich anrufen. Und das ist der Schlüssel, dass wir es immer wieder aussprechen. Ja, Herr, ich kann nur auf deine Gnade kommen. Es ist so schlimm, dass wir oft meinen, mit der Sündlosigkeit, wenn es auf unsere Sündlosigkeit ankäme, könnte kein Mensch gerettet werden. Keiner. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, sagt der Paulus im Römerbrief. Und auch wenn es auf unsere frommen Taten ankäme, auch das sagt Paulus im Römerbrief, übrigens der wichtigste Brief für dieses Thema, durch das Tun des Guten wird keiner gerecht. Du kannst mit guten Taten nicht das Böse deines Lebens abdecken, du kannst das nicht verrechnen, sondern es gibt nur die Gnade, die Jesus erwiesen hat, dass er stellvertretend für dich ans Kreuz ging und das bezahlt hat, die Schuld, das Opfer, das gebracht wurde, das sündlose Opfer. Er, der hat dieses irdische Fleisch mit all seinen Versuchungen erlebt, aber ohne Sünde. Und dann hat er sein Leben hingegeben zu einem Opfer, zu einer Opfer für viele. Herrlich, dass das ist. Gott hat sich festgelegt auf diese Gnade und die gilt. Und das ist das Einzige, wo man in dieser Welt noch sicher sein kann. Wie kannst du denn noch sicher sein? Ja, ich kann ganz sicher sein, weil diese Gnade bricht nicht. Auch wenn es auf unseren Glauben ankäme, auch das ist oft so eine Rede, durch den Glauben. Nein, der Glaube ist nur die Röhre. Der Glaube ist nur die Röhre, durch die ich die Gnade fassen kann. Es ist die Gnade. Und das müssen wir ihm doch sagen. Ich werde gerecht nicht durch den Glauben. Das ist ja mein Werk, meine Gedanken, wo ich Gott vertraue. Nein, der Glaube fasst die Gnade und die ist es, die mich gerecht macht. Er spricht das. Sei gerettet, du bist mein Kind. Und das ist auch in den Stunden der Versuchung, das Verzagtsein so groß. Ja, es war so groß bei den Missionsleuten, kann man das immer wieder erleben. Mich hat es auch immer in den Missionsblättern nur interessiert. Ich finde ja immer, die Missionsblätter müssen gar nicht so gut aufgemacht sein. Helmut Wenzelmann vom Offenen Abend Stuttgart sagte immer, die brauchen auch keinen Grafiker. Das entscheidende Missionsblatt ist der Inhalt, wie Menschen zum Glauben kommen heute. Und das ist in der ganzen Welt so groß. Wir leben ja gegenwärtig in einer ganz großen Bewegung der letzten 40, 50 Jahre, wo weltweit ein Aufbruch zu Jesus ist. Meiner Erkenntnis, wie es noch nie gab in der Kirchengeschichte. Nur in Europa und in Nordamerika haben wir Schwindsucht, Glaubensschwindsucht. Es kommt durch die kritische Theologie, Zweifel am Wort Gottes, das lähmt alles. Und in Afrika ist es so groß, selbst in den Islamländern, Algerien. So Bruder Yusuf, der auch im Vorstand der HMK war, weiß nur, wie er da war, und sagte, erzählt er, dass der Innenminister in Algerien sagt, sie dürfen predigen, wo sie wollen. Die Polizei wird sie schützen in Algerien, im Moslemstaat. Die haben so genug vom islamistischen Terror, 100.000 sind da umgekommen. Und die sagten von der Bibelschule, die für die Konvertiten sind, die Muslims, die Christen geworden sind, wir werden euch schützen, ihr braucht keinen Zaun. Aber eins, Jesus und die Bibel, hat die Bibel hochgehalten. Das ist das, was uns trägt. Und das ist in der ganzen Welt das Einzige, was uns trägt, den lebendigen Auferstandenen Jesus. und sein Wort, das uns gilt. Und dann können sie wissen, was soll ihnen denn noch dann geschehen können. Lass fallen, was geschehen muss, der Herr weiß es. Wie die Hedwig von Redern und diese baltischen Märtyrer das dann jeden Abend gehört haben, das im Mund von der Marion und von Claude, wenn die das gesungen hat. Was fallen muss, ja, in dieser Welt sind wir nicht zu Hause. Wir gehen auf die große Heimat zu beim Herrn. Und das ist die größte Erhebung, was wir haben. So wunderbar, wie der Vater den verlorenen Sohn in die Arme nimmt. Das muss man immer wieder neu erleben. Unverdient. Ich kann nur danken, sein Herr, so herrlich, dass ich das weiß. Durch alle Glaubenszweifel. Ich weiß es, es ist wahr, dein Wort und gilt. Und das ist das Letzte, das gilt unverbrüchlich fest. Unverbrüchlich fest gilt das. Alles rustet, alles wankt, alles wackelt. Auch die Liebe, in unseren Tagen ganz auch schlimm. Das Ja-Wort vor dem Drohaltar, das wankt da. Aber der Friedensbund, das kann gar nicht hinfallen, wenn Gott nicht lügen kann. Und das ist so wichtig, dass in seinem Wort das wahr ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist uns in diesen Tagen ganz wichtig. Natürlich vergeht die Welt. Ihr könnt euch so oft festkleben, wie ihr wollt. Da hält ihr das nicht auf, dass diese Welt vergeht. Sonne und Mond werden ihren Schein verlieren. Das haltet ihr nicht auf. Sondern das ist so groß. Das Erbarmen Gottes ist groß. Du kannst ihm trauen in deiner Not, weil dein Gott genügend schafft. Das, was du brauchst, weißt das. Lass dir an meiner Gnade genug sein. Das war für den Paulus ganz wichtig. Er hat gesagt, ich brauche doch Gesundheit. Ich brauche doch Kraft für meinen Dienst. Ich kann das nicht mehr schaffen. Also lass das. Ich habe das in meiner Planung drin. Meine Gnade vollendet sich in deiner Schwäche. Das ist so wunderbar. William Booth, große Gründer der Heilsame. Niemand hat ja so gegen das Laster dieser Welt gekämpft wie William Booth und gegen die Armut. Und er brauchte seine Ketterin. Die war 10-mal mehr als er. Die war ganz anders im Wesen. Die hat ausgeglichen. Die hat auch Vertrauen geworben in der Bevölkerung. Die war, und die hat er gebraucht. Und dann kriegt die das schwere Krebsleiden. Und da ist die nieder am Sterben mit seiner Frau. Die braucht er doch so nötig. Beobachtungen im Todesstrom. Und dann sagt er, das Einzige, was trägt, ist die Gnade Gottes. Und dann stand er auf und hat sein Leben ergriffen, so wie sein Witwer nur ergreifen kann. Mit dieser Gnade Gottes Wunderbares erlebt und nochmal eine große Erntezeit gemacht. Auf diese Gnade kann man sich verlassen, das ist so wunderbar. Und du brauchst das nicht anders denken. Und das ist so groß, dass er für dich dasteht und er will dein Erbarmer sein. Jetzt ist wichtig, dass du nicht wackelst. Das ist immer bei dem, was uns aufgetragen ist, was wir uns vornehmen. Das ist ja nicht etwas Kühnes. Wir wollen auch nicht die Verrückten sein. Was hat denn Jesus gesagt? Dass wir die kleinen Dinge unseres Lebens packen. Heute gibt es immer so steile Theorien, was man alles mit seinem Leben machen soll. Ist auch eine Vision nie gut gegangen. Auch bei den jungen Predigern, wenn sie gleich die Kirche 10-mal vergrößern wollen, neu bauen, wir machen große, jetzt kommt die große Erwägung, jetzt komme ich, hoppla, jetzt komme ich. Nein, die kleinen Dinge. Und das war immer so, die kleinen Dinge unseres Lebens, die sind die gesegneten Dinge. Mach den Krankenbesuch, kümmere dich um die jungen Leute, führe sie zu Jesus, kümmere dich um die Leute, die dir anvertraut sind, mach das. Sag doch nicht, was muss ein anderer machen. Ach, wie oft haben die Leute mich gefragt, was soll ich denn dann sagen, wenn ich im Krankenhaus am Krankenbett stehe? Das wird dir der Herr geben. Es wird plötzlich in deinem Kopf drin sein und das Wort wird richtig sein, das wird vom Herrn sein, wird bei jedem von uns ein anderes Wort sein. Aber der Herr segnet dich mit seinem Wort und gebraucht dich. Und deshalb ist es so groß, dass wenn wir ja, die Selbstverleugnung praktizieren, nicht mehr ich bin es, war ja so schlimm vor Jahren, als man den Gabentest hatte, ich meine, das sind unsere Begabungen, was für ein Unsinn. Der Herr hat immer durch Unbegabte gearbeitet. Er hat Fischer gebraucht, war keiner auf der Bibelschule von seinen Jüngern. Er hat die gebraucht, die Ungelehrten. Hören wir nachher noch, wie das immer so war in der Missionsgeschichte. Es war auch nicht die Theologen, die er gebraucht hat in der Mission. Sondern meist war es der Untergang der Missionsarbeiten, wenn sie angefangen haben, wir brauchen die Volltheologie zur Ausbildung unserer Missionare. Nein, er hat die Leute gebraucht, wie er sie berufen hat im Dienst und hat sie gesegnet im Dienst. Und die Selbstverleugnung ist das größte Wunder, wenn sie einmal sagen können, ich bin immer von mir her, sondern ich traue dem Herrn. Und ich mache das aus Gehorsam für ihn. Das ist wunderbar. Und auf einmal werden sie erleben, wie sie Großes tun können. So schön, die Hedwig von Redern auch mit ihrem Lied. Ihr war der Boden weggebrochen, als der Vater plötzlich starb, ein General, Generalstochter. Und dann ist der Familienbesitz in der Mark Brandenburg abgebrannt und dann war sie verbittert. Bis dann die Leute gesagt haben, fang doch an. Und dann hat sie angefangen, Sonntagsschule zu halten. Damals, die Kirche hat keine Sonntagsschulen gemacht. Das waren den Häusern der reichen Leute von damals. Im Keller haben die Räume gerichtet für die Kinder und haben dann Sonntagsschule zu halten. Und dann hat sie Krankenbesuch in Moabit in den großen Sälen für 20 Leute. Aber nur kurze Zeit, dann kam die Kirche und hat gesagt, das geht nicht, du hast keine Lizenz, das machen wir. Das ist nicht nie gemacht worden. Aber sie hat weiter Segen gepflanzt, verstehen Sie? Sich nicht von den Hindernissen aufhalten lassen, sondern der Herr braucht mich und ich gehe meinen Weg. Und Hudson Taylor hat dann zu ihr einmal gesagt, wir Berlin besuchen, wir brauchen mütterliche Menschen. Wir hatten ihnen das erzählt, dass die Frauen in der Gemeinde nichts gelten. In der Missionsarbeit sind natürlich die meisten Mitarbeiter Frauen. Auch in der Segensgeschichte des Reiches Gottes. Mütterliche Menschen, auch wenn sie Singles waren. Du mit deinen Gaben, nein, der Herr gebraucht es und Selbstvertrauen. Das ist ein falscher Ansatz. Nein, Gottes Vertrauen. Er gebraucht, er hat mich berufen, ich will zum Segen sein. Wenn ich nur noch Stunden auf Erden zähle, ich möchte in diesen Stunden noch was tun für meinen Heiland. Und lass ihr was geben und tu das in seinem Namen. Und dann können sie fröhlich auch die Lieder singen in großer Gewissen und weiß und glaube ich feste, rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchste und Beste mein Freund und Vater sei, dass in allen Fällen er mir zur Seite steht. Ach, was haben da Leute erlebt? Müsste man, was Frauen, nicht nur die Hannah Faust in Wuppertal damals, ich habe einen starken Heiland. Die Polizei hat sie gerufen, wenn sie nicht mehr fertig wurde bei den Schlägereien, als die Hannah Faust gekommen, die wahrscheinlich nicht mal lesen und schreiben konnte. Aber eine Jesus-Jüngerin, verheiratet mit einem Alkoholiker. Lesen Sie doch wieder die alten Biografien. Das ist so toll. Und in unserer Zeit will das der Herr auch wieder mit Ihnen tun, weil Sie ihm vertrauen. Und Sie sollen nicht sagen, Herr, mach mich stark, sondern Herr, in meiner Schwachheit möchte ich mich allein auf deine Gnade verlassen. Ich will es fassen. Ich kann es mit meinen Gefühlen sicher nicht spüren, meine Nerven, die wanken und meine Füße sind schwach, aber sie werden immer wieder fröhlich sein, wenn sie es anderen zusprechen dürfen und bei ihnen sind. Und wissen Sie, das Schifflein kann nicht untergehen, weil Jesus mit im Boot sitzt bei ihnen. Er hat sich an sie gebunden durch seine Berufung. Meine Gnade soll nicht von dir weichen, der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Warum hat Gott denn einen Bund gemacht? Das ist ein Bund, der wirklich eingehalten wird, weil er das vertraglich festmacht mit deinem Ja. So herrlich, du darfst einschlagen. Der verlorene Sohn muss nicht jeden Morgen neu zum Vater kommen, darf ich dein Sohn sein. Und das ist ein Bund, du bist jetzt mein Sohn und jetzt darfst du da sein und ich bin bei dir. Und dann singen sie die herrlichen Lieder. Wissen Sie, singen Sie nicht von dem, was Sie tun, sondern singen Sie von dem, was der Herr tut. Das waren die alten Lieder, die Glaubenslieder, wo man biblische Verheißungen gesungen hat. Ich bin doch nicht dagegen, es gibt auch schöne neue Lieder. Peter Strauch und Gerhard Schnieder haben uns viele gegeben und viele andere auch. Aber der Inhalt macht's, ob das mich tröstet und ob das mir zuspricht, dass er da ist. Wunderbar. Gestern Abend war so herrlich, wenn dann noch der Peter mit seinen herrlichen Akkorden dazu begleitet beim Singen. Wir haben es im Livestream gehört. Herrlich, Schniederlied. Das ist so wunderbar, wenn man das sagen kann und dann immer wieder zugesprochen bekommt in der Großform. Das trägt uns. Und das ist so wunderbar, das brauchen wir. Und wir brauchen auch diese Bibelstunden. Was denn sonst? Bibelstunden, wo wir es einfach im Wort wieder erforschen und haben. Und dann ist das so groß. Der Herr hat Großes mit uns vor in einer Wüstenzeit, in der wir können die Wüstentage nicht ändern. Es soll auch nicht das Thema unserer Gottesdienste sein. Es ist genug, dass wir lesen. Wir können es kaum mehr hören, was alles Gräuliches passiert und wie gelogen wird und was gestritten wird und wie die Haubitzen plötzlich bei den Friedensaposteln die Hauptware sind und was weiß ich, die Kanonen, die Leopardpanzer und was. Man muss das alles gar nicht mehr wissen. Sondern, dass der Herr Jesus in dieser verlorenen Welt sein Reich baut. Er ist der König, der Herr. Das ist ein Anbrechen der Adventszeit. Der König baut sein Reich. Lass den König in dein Leben ein. Weil es das herrlich macht. Hoch die Tür, die Tor macht, weil es kommt der Herr der Herrlichkeit. Komm, o mein Heiland, Jesus Christus, meins Herzens Tür, die offen ist. Das ist heute wichtiger denn je, diese Verbundenheit mit Jesus. Was mein Leben trägt, das braucht man nicht mal mehr auf der Beerdigung zu erzählen. Ich habe das bewundert bei der Elisabeth, der Königin von England. Beerdigung, nur Bibelworte und Lieder. Dann diese herrlichen Lieder. Der Herr, mein Hirte, führt mich. Geh ich durchs finstere Todestal. Ganz genauso beim Präsident Bush. Hat er es durch die Enkel, die gläubigen Enkel noch verlesen. Also Bibelworte und Lieder. Wissen Sie, das reicht. Was brauchen wir? Menschenworte. Das trägt dein Leben, auch in den Nöten, das trägt dich durch alles. Das haben die großen Glaubenszeugen gehabt, das ist das Zeugnis für dich. Und das ist so herrlich, wenn unsere Mission, das auch von der Märtyrergemeinde immer wieder sagen, ganz, ganz schwache Leute, aber in denen Jesus wunderbar wird und das Herrliche, dass dort die Gemeinden wachsen, eigentlich nur in den Verfolgungsgebieten. Ich freue mich ja so, auch bei Olaf Latzl. Gibt es denn sowas? Ich neige doch ihm nicht die Klicks, die er hat. Aber wie viele Leute sagen, das ist das Wort, das ich brauche. In der tiefsten Not der Demütigung und der Verleumdung hat Gott ihn zum Segen gesetzt. Aber das ist nur ein Hinweis, was Jesus in ihrem Leben tun will. Regen Sie sich auf, freuen Sie sich, auch wo Sie Lasten tragen, der Herr gebraucht Sie zum Zeugnis und ist bestätigt und Sie dürfen das tun und wirken mit der Kraft seiner Gnade. Wir wollen noch beten. Herr, wir danken dir, dass du uns, mir verlorenen Menschen, diese Gnade zuwendest, dass du mich lieb hast. Verzeih mir, wo ich da nicht dran denke, wo ich immer an mir stehen bleibe, meinen Gefühlen und meinen Gedanken. Und wir haben in dieser Welt so viel von dir zu reden, Zeugnis zu geben und Taten der Liebe zu tun in deinem Namen. Wir danken dir, dass wir dein Reich erfahren dürfen, deine Gottesherrschaft, auch in Gemeinden, wo du uns hineinführst, unter glaubende Mitchristen. Herr, lass das weiter geschehen, dass all die Not der Welt deine Gemeinde nicht zerstören kann, auch wenn Verfolgungen kommen, und es kann ja sehr schnell sein. Dann wissen wir, dass niemand uns den Mund verbieten kann, weil du bei uns bist und weil deine Gnade uns trägt. Und wir wollen das Kindern und Enkeln, Patenkindern und Verwandten und Freunden bis zu unserer Todesstunde bekennen. Das Einzige, was trägt in dieser Welt, bist du und deine Gnade, dass du lebst und dass jeder das erfahren kann, der dich sucht. Ganz herzlichen Dank auch für diese Arbeit der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Danke für alle Mitarbeiter. Wir denken jetzt auch an all die, die in den vielen Ländern der Welt unter Druck stehen und oft auch am Ende sind mit ihrer Kraft, die zerbrochen sind. Gib ihnen den freien Blick zu dir, dass sie das ihren Wärtern verkündigen können. Ja, dass sie selbst Verfolger, selbst radikale Islamisten zu dir führen können, dem Heiland. Du kannst das schenken durch deinen Heiligen Geist. Darum bitten wir dich. Amen.